Die ÖGNI setzt Nachhaltigkeit in Szene. Meinungen, Talks und Standpunkte zur Nachhaltigkeit in Österreichs Bau- und Immobilienbranche. Ab sofort im Blickpunkt. Blickpunkt, der ÖGNI-Podcast mit Geschäftsführer Peter Engert.
Liebe Zuhörer, hier ist wieder Peter Engert mit einer neuen Ausgabe des ÖGNI-Podcasts Blickpunkt. Diesmal zum Thema Nachhaltigkeit in der Finanzierung. Ich freue mich sehr, dass mir heute Frau Magister Karin Fuhrmann von der dpa Steuerberatung gegenüber sitzt. Herzlich willkommen.
Hallo.
Beginnen wir gleich mit einem hochbrisanten Thema. Wir stehen ja kurz vor einer neuen Regierungsbildung und die alte Regierung hat dann noch so ein bisschen in der Kiste herumgekramt und einen neuen Energie- und Klimaplan erstellt. Laufzeit werden wir sehen, wie lange. Wenn du diesen Plan ansiehst, wie schätzt du die Herausforderungen ein, die auf Österreich dazukommen?
Ich denke, die Herausforderungen sind grundsätzlich dieselben wie für alle anderen Länder in der EU. Er ist ja ein sehr ausführlicher Plan geworden, hat sicherlich jetzt von den Schwerpunkten, Dekarbonisierung, Energieeffizienz, erneuerbare Energien unter anderem, die richtigen Schwerpunkte gesetzt. Die Frage wird natürlich sein, wie kann ich Investoren und Eigentümer von Eigentumswohnungen, von Einfamilienhäusern hier entsprechend abholen und motivieren, auch die notwendigen Investitionen zu tätigen, weil es kann ja nicht nur funktionieren, indem ich quasi im Sinn von Verbotsgesetzen agiere und quasi anschaffe dem Bürger und der Bürgerin, du musst jetzt bis zum deine Heizung austauschen oder was auch immer dann umsetzen, wenn nicht auch ein entsprechendes Anreizsystem dazukommt, weil man ja auch sehen muss, dass die finanziellen Möglichkeiten, denke ich, jedes Österreichers und jeder Österreicherin unterschiedlich sind und auch aufgrund dessen es wirklich notwendig sein wird, einerseits Anreizsysteme, aber auch Fördermittel und ähnliche Dinge zur Verfügung zu stellen, um da breitenflächenwirksam eine Umsetzung dieses Energieplans auch realisieren zu können.
Du sprichst ja das Thema Sanierung an. Wir haben eine ganz elende Sanierungsquote in Österreich unter 1%. Die alte Regierung hat sich 3 gewünscht, also sind wir ja meilenweit entfernt. Wird dieses Thema eigentlich in dem Klima- und Energieplan irgendwie angegangen schon? Es ist ein heißes Thema. Wir haben auf der einen Seite ein uraltes Mietrechtsgesetz. Wir wissen, dass Investitionen in die Energieeffizienz ausschließlich den Mietern zugutekommt. Ist da irgendwas erwähnt? Hast du was gefunden?
Konkret dazu, wie es dann schon umgesetzt wird, habe ich nichts gefunden. Aber das große Problem ist da sicherlich jenes, dass einerseits natürlich in den quasi klassischen Zinshäusern ja die Investition dem Mieter zugute käme. Und dann, wenn ich den Eigentümer nicht wiederum entsprechend incentiviere, der es nicht tun wird wollen. Auf der anderen Seite wäre es aber natürlich auch möglich, nur zumindest nach meinem Wissensstand vom obersten Gerichtshof ja nicht wirklich so durchgetragen, hat ja schon in der Vergangenheit Ansätze gegeben mit all diesen Contracting-Modellen, dass man versucht hat, den Mieter mitzahlen zu lassen, was ja dann oberstgerichtlich nicht funktioniert hat, im Sinne von, das sind Kosten, die der Eigentümer zu tragen hat. Also da könnte man zum Beispiel, denke ich mir, ins Mietrechtsgesetz eingreifen und das halt in einen exemplarischen Katalog der Betriebskosten aufnehmen. Nur es wird ja nicht ausreichen, dass ich jetzt nur die Besitzer von Zinshäusern motiviere, hier entsprechende Sanierungsmaßnahmen zu setzen, sondern es gibt eine Fülle von Einfamilienhäusern und vor allem dann natürlich das Wohnungseigentum. Und gerade auch im Wohnungseigentum braucht es eine gesetzliche Änderung, weil der einzelne Wohnungseigentümer ist genau verlassen auf weiter Flur, wenn er was tun möchte. Und selbst eine Mehrzahl an Wohnungseigentümern wäre auf sich allein gestellt. Wenn einige wenige dann nicht tun wollen, dann wird es nicht passieren. Und da hilft dann in Wahrheit der beste Energie- und Klimaplan nichts, wenn man hier nicht eingreift in diese Gesetze und die rechtlichen Rahmenbedingungen schafft, dass die, die sanieren wollen, auch sanieren dürfen. Und die anderen würde man wahrscheinlich in einem Wohnungseigentumsobjekt dann zwangsbeglücken müssen, weil ich kann jetzt nicht nur die halbe Fassade machen, zum Beispiel. Also das wird ein bisschen schwierig sein, aber also da braucht es im Sinne von Lenkungspolitik wohl die entsprechenden Maßnahmen, die logischerweise nicht eingearbeitet sein können in einen solchen Energie- und Klimaplan, weil das ja quasi so die Vision ist, und als solches dann natürlich in Einzelgesetzen umgesetzt werden muss. Und da würde ich mir dann natürlich eigentlich erhoffen und erwarten, dass falls wir jetzt dann in der Tat eine türkis-grüne Regierung bekommen sollten, es halt vielleicht schon dann diesen Schulterschluss gibt, um das Wohnungseigentumsgesetz anzugreifen und das Mietrechtsgesetz anzugreifen.
Wohnungseigentumsgesetz ist wahrscheinlich angreifbar. Mietrechtsgesetz, wissen wir, ist ja, wird ja fast hysterisch diskutiert und ist mit Parteifarben konnotiert, die eine und die andere Seite. Gibt es auch noch andere Möglichkeiten? Habt ihr noch andere Vorstellungen, Thema Förderungen oder solche Sachen?
Also man kann sicherlich einiges tun im Bereich der Steuern. Also da hundertprozentig. Ich bin nur nicht ganz deiner Meinung, dass das Mietrechtsgesetz nicht angreifbar ist. Woran man ja in der Vergangenheit gescheitert ist, in Wahrheit ist, dass man auch immer über die Miethöhen sprechen wollte. Wenn man jetzt nur eine kleine Novelle macht und sagt, eben, ich lasse zu, dass auch Mieter Teile der Investitionen in verträglichem Ausmaß über Betriebskosten mitzahlen, weil sie es ja auch über die Stromersparnis, die Räte oder über die Heizungsersparnis ja eh finanziert bekommen, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass es dafür einen Konsens geben könnte. Wenn man sagt, man will jetzt wieder den großen Wurf und ein neues Mietrechtsgesetz machen, wird schwierig. Ja, aber das ist ja die Frage, muss ich den Antritt machen und sagen, wir machen jetzt alles neu? Ja, da gibt es viele Fraktionen, die mitreden wollen müssen und das wird sicherlich schwierig. Aber wenn man sich auf das beschränkt, worum es im Moment geht, und das ist eben der Klimawandel in Wahrheit und die notwendigen Maßnahmen dazu, dann würde ich nicht ausschließen wollen, dass man da einen Konsens finden kann. Noch dazu unter der Brille, dass ich ja solche quasi auslaufenden, es ist ja dann eigentlich nicht wirklich eine Mehrbelastung, nicht? Weil der Mieter spart sich Strom- und Heizkosten, würde dann in einem Zeitraum von, keine Ahnung, 10 Jahren, 15 Jahren eine unveränderte Belastung haben, weil ich sage, er kriegt halt seine Strom- und Heizkostenersparnis nicht, sondern verwendet die, um ein bisschen mitzufinanzieren, auch hier die Investition des Eigentümers. Und dann nach 10 oder 15 Jahren ist vorbei und dann kriegt er seine Ersparnis auch voll. Also wie gesagt, wir würden einerseits über zeitliche Beschränkung sprechen, wir würden nicht in das Mietrecht eingreifen mit einer solchen Lösung. Und das ist etwas, wo ich schon mir vorstellen kann, aufgrund, glaube ich, der Änderung der öffentlichen Meinung. Ja, also es gibt ja jetzt sehr wohl Verständnis dafür, dass hier Maßnahmen notwendig sind. Dass es in der Tat einen Klimawandel gibt, haben wir in Österreich eh immer gewusst, nicht wie in anderen Ländern, wo das ja zum Teil bestritten wird. Aber wie gesagt, also ich kann mir durchaus vorstellen, dass es hier breite öffentliche Zustimmung zu solchen Maßnahmen geben würde, was ja dann wieder begünstigend wirken müsste auf die Politiker, die sich da bereit erklären müssten, dass sie das umsetzen.
Wenn ich die Zeitangente des Ganzen mir anschaue, es wird ja von diesen Freitagsdemonstranten die Zeitnot für solche Maßnahmen deutlich argumentiert. Siehst du das auch so? Also braucht man Revolution oder reicht Evolution in die richtige Richtung?
Das ist jetzt die Frage, wo beginnt die Revolution und wo endet die Evolution? Gerade im Bereich der Gebäude denke ich, dass jetzt Revolution, also da stelle ich mir ohnehin schwer vor, was jetzt die Revolution sein könnte. Aber ja, man sollte sehr rasch diese gesetzlichen Rahmenbedingungen schaffen. Da spreche ich auch hier von steuerlichen Begünstigungen, die entsprechend einzuführen wären. Auch die, wie gesagt, in Wahrheit muss man ja nichts neu erfinden. Das sind ja Sachen, die wir wirklich immer schon hatten. Ja. Vor allem auch unter dem Aspekt, angeblich geht es jetzt, also nicht nur angeblich, sondern man sieht ja auch die entsprechenden Wirtschaftsdaten. Also es geht insgesamt der Wirtschaft ein bisschen schlechter als in den letzten 2-3 Jahren. Was jetzt nicht bedeutet, wir brauchen schon wirklich diese Konjunkturpakete, die wir in der Vergangenheit hatten. Nur gerade diese Konjunkturpakete wären in der Tat eine Blaupause dafür, was man jetzt machen sollte. Weil auch damals hat man zeitlich befristet für die nächsten 2, 3, 4 Jahre Investitionen steuerlich begünstigt. Und in Wahrheit ist es aber genau das, was wir brauchen. Und wenn man dann meint, das sei eine Revolution, gut, dann haben wir eine Revolution, weil dann kann ich ja den Steuerpflichtigen, den Zinshausbesitzer, den Eigenheimbesitzer, den Wohnungsbesitzer entsprechend dadurch motivieren, dass ich sage, du kriegst jetzt eine Steuerbegünstigung in den nächsten 2, 3, 4 Jahren. Wie lange auch immer quasi der Herr Finanzminister sich das dann leisten will, hätte den Effekt, wenn das jetzt schnell geht, dass wir natürlich auch ein bisschen einen allfälligen Wirtschaftsabschwung abfangen könnten, weil dann halt die Leute in der Tat über die Maßnahmen, die sie dann halt rasch versuchen zu beauftragen, wäre natürlich auch notwendig, dass dann bei den Baufirmen die entsprechenden Kapazitäten da sind. Das wäre ein bisschen ein Hemmschuh unter Umständen, aber wie gesagt, damit schaffe ich rasch das, was getan wird, auch zeitlich befristet, dass ich nicht sage, ich belaste jetzt wieder die nächsten 3 Generationen damit. Und ja, ich glaube schon, dass wir jetzt schneller mal anfangen müssen, weil wenn wir in 15 Jahren anfangen, die Maßnahmen zu machen, dann wird es möglicherweise schon ein bisschen spät sein. Also als solches, ja, bitte gerne Revolution und wie gesagt, die Blaupause dafür, was man tun müsste in einem Steuergesetz, haben wir. Bis hin natürlich zu einer temporär begrenzten, zum Beispiel Wiedereinführung auch von Sonderausgaben, die wir ja gerade auch für Sanierungen im Wohnraum hatten. Das ist aber natürlich jetzt wieder Wohnungseigentum oder Eigenheim. Aber auch dort brauchen wir es. Also auch dort brauchen wir es. Dort wird das, was wir früher als Sonderausgabe hatten, wahrscheinlich betraglich zu wenig sein. Da wird man ein bisschen mehr machen müssen. Das Ganze kann man dann mit Dingen noch anreichern. Ich meine, wir haben noch immer einen Handwerkerbonus, der gut geht. Den könnte man natürlich dann auch mehr Zweck widmen, ein bisschen erhöhen und dadurch einfach diese Effekte erzielen, die in Wahrheit notwendig sind. Und für den Zinshausbesitzer haben wir ja immer schon stark begünstigte Abschreibungen gehabt. Da braucht es in Wahrheit nur die Definition, dass ich halt sage, auch spezielle Energieeffizienzmaßnahmen, kann man ja dann aufzählen, viele Dinge, die da gut und richtig sind, werden dann auf 15 Jahre, 10 Jahre abgeschrieben. Man könnte es akkordieren, sogar noch mit Investitionsprämien, wenn man möchte, haben wir auch schon alles gehabt. Also in Wahrheit haben wir alle Instrumente, die es bräuchte, schon einmal gehabt, in der Schublade liegend, weil nichts neu erfinden müssen. Was schon notwendig ist, also wie gesagt, ich bin jetzt nicht so unrealistisch, dass ich sage, das wünsche ich mir bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, aber um es auch rasch zu haben, eine zeitliche Befristung.
Verstehe. Also wenn ich das kurz zusammenfasse, dann möchtest du eigentlich eine Verbindung von vielleicht in den nächsten Jahren notwendigen Konjunkturpaketen mit den Forderungen an Klimaschutz, ökologischer Nachhaltigkeit. Also keine Abwrackprämie für Autos, sondern eher Dinge, die sinnvoll sind, wo alle Wissenschaftler ja heute schon sagen, dass sie sinnvoll sind. Also die liegen ja alle am Tisch.
Korrekt. Wie gesagt, das Konjunkturpaket wäre für mich ja dann implizit in diesen Maßnahmen drinnen. Also man muss es jetzt wahrscheinlich nicht Konjunkturpaket nennen, weil so schlecht geht es der Wirtschaft ja noch nicht. Aber es würde quasi einen potenziellen Abschwung natürlich abfangen, wenn ich jetzt da in die quasi Gebäudeinfrastruktur, wenn man so will, investiere. Aber ja, es wird jetzt nicht nur das Gebäude sein, das zu begünstigen ist. Also ist klar. Man muss natürlich auch das Elektroauto oder das Wasserstoffauto oder welches klimafreundliche Auto auch immer begünstigen. Man muss natürlich den öffentlichen Verkehr entsprechend fördern. Also das muss schon, so wie es ja aber auch im Energie- und Klimaplan vorgesehen ist, ein ganzer Strauß an Maßnahmen sein, der in Wahrheit quasi das gesamte Leben und alle Aspekte davon, die klimarelevant sind, umfasst.
Umfasst. Ja, toll. Du hast vorhin erwähnt, es gibt ja einen Rückenwind für all diese Dinge im Moment. Das ist ja en vogue, nachhaltig zu sein oder grün zu sein. Wir sehen das bei der ÖGNI natürlich auch und das ist sehr erfreulich. Die Frage jetzt zur Finanzierung. Wie weit ist denn die Nachhaltigkeit bei den Banken schon angekommen? Sehen Banken Projekte, die besonders nachhaltig sind, besonders wertvoll sind, werthaltig sind, sehen die schon besser im Risikomanagement? Gibt es da bessere Konditionen, leichter Finanzierungen?
Also über eine leichtere Vermarktbarkeit eines solchen nachhaltigen Objektes gibt sicherlich dann auch die entsprechenden Auswirkungen auf die Finanzierung. Ob in der Tat jetzt 15 Basispunkte quasi weniger Aufschlag verlangt wird von der Bank, nur weil es ein nachhaltiges Objekt ist, wage ich zu bezweifeln. Da würde ich mich aber gerne eines Besseren belehren lassen, falls es in der Tat schon so ist. Tatsache ist aber, und wie gesagt, das sehe ich in der Tat in der täglichen Beratungspraxis, dass es ja nachhaltige Fonds gibt, die sich durchaus eines Mittelzustroms entsprechend erfreuen, was ich sehr begrüße. Eben auch mit dem quasi Hintergrund, dass diese nachhaltigen Fonds ja wirklich nachhaltig sind. Also da sprechen wir natürlich auch über Immobilienfonds oder vor allem über Immobilienfonds, die dann eben entsprechend zertifizierte Immobilien in ihrem Portfolio haben, weil sie ja sonst das Prädikat nachhaltiger Fonds als solches nicht tragen dürften. Und da, also diese Finanzierungsseite, da sieht man eindeutig, dass speziell natürlich auch, ich meine, wer zahlt dort ein in einen solchen nachhaltigen Immobilienfonds, viele institutionelle Investoren, Pensionskassen, Versicherungen und andere, die natürlich auch von ihren Eigentümern, vom Aufsichtsrecht und von den Rahmenbedingungen her die Notwendigkeit haben, nachhaltig zu agieren und darum natürlich Investitionen suchen, die dieses Prädikat haben. Und ja, wenn man dann nachweisen kann, dass die Immobilie nachhaltig ist, weil sie ein entsprechendes Zertifikat hat, dann ist quasi die Vorgabe erledigt, Aufgabe geschafft und aber auch ein Ziel verwirklicht natürlich damit, weil es ja nicht nur ums Etikett geht, sondern auch darum, dass ein solch nachhaltiges Haus halt auch positiv für die Umwelt ist.
Also wenn ich jetzt das provokant nachfragen darf, heißt es, der klassische Bankkredit, da ist Nachhaltigkeit nicht angekommen. Ich habe aber verschiedenste Möglichkeiten, vor allem über Fonds, Investoren, die Nachhaltigkeit hochschätzen, zu Finanzierungen zu kommen. Aber das man seinerzeit vor 50 Jahren in der Schule gelernt hat, man geht zur Bank und kriegt einen Kredit, eher nicht.
Nein, man kriegt sicher einen Kredit, ja. Nur ich glaube, man muss da in Wahrheit die Zinslandschaft sehen, die ja jetzt fürs Kerngeschäft Bank, ich gebe einen Kredit, ich meine mit den Zinsen, die wir haben, nicht wahnsinnig ertragreich ist und deswegen hier noch Abschläge auf den Zuschlag zu geben, vielleicht ein bisschen schwierig ist. Da könnte ich mir am ehesten vorstellen, dass sich das eventuell dann in niedrigeren Eigenkapitalquoten niederschlägt, muss aber in der Tat gestehen, dass ich das mit einem Banker noch nicht diskutiert habe. Und wie gesagt, kann durchaus sein, dass es die eine oder andere Bank gibt, die sagt, nein, wir haben das eh in unserer Risikobetrachtung drinnen.
Ich verstehe. Du hast die Zertifizierungen angesprochen. Generell eine Frage, siehst du Vorteile in zertifizierten Gebäuden, abgesehen von Fonds, die ja solche Zertifikate anfordern, um das dann auch gegenüber den Prüfern zu beweisen?
Ja, weil, wie gesagt, das Thema zertifiziertes Gebäude ist ja auch eines für den Mieter. Ja, also wir reden ja in Wahrheit über eben diese Nachhaltigkeitsanforderungen, die in Unternehmen gegeben sind. Man sieht das ja zum Teil, werden ja Nachhaltigkeitsberichte gemacht, schon von großen Unternehmen. Ich gehe davon aus, dass auch das massiv zunehmen wird in der mittleren Zukunft, weil halt ein gewisses Maß an auch Neudeutsch Social Responsibility, was das Thema Nachhaltigkeit angeht, sich, glaube ich, jedes Unternehmen wird leisten müssen. Und als solches ist es ja nicht nur um den Investor geht, sondern auch um den Mieter. Also wenn ich mir quasi als Unternehmen auf die Fahnen hefte, ich bin nachhaltig, dann beginnt das ja nicht nur bei der Mülltrennung, die ich mache, sondern geht natürlich auch so weit, dass ich mir anschauen muss, ob das Bürogebäude, in dem ich jetzt da entsprechend mich einmiete, Nachhaltigkeitskriterien erfüllt oder halt nicht erfüllt. Und wie gesagt, als solches hat das natürlich, weil wie will ich sonst als Mieter wissen, ob das Haus nachhaltig ist oder nicht? Wenn es ein Zertifikat hat, dann ist das relativ einfach nachgewiesen und dient dann eben auch dem Mieter dazu, wenn er einen Nachhaltigkeitsbericht hat, dort ein Punktel abhacken zu können, weil er eben darauf achtet, im Sinne von, wo übe ich jetzt meine Geschäftstätigkeit aus, das auch in nachhaltigen Räumlichkeiten zu tun.
Die DPA ist ein Unternehmen, das europaweit tätig ist. Wenn du auf andere Länder siehst und vergleichst die Nachhaltigkeitsfortschritte in diesen Ländern, verglichen mit Österreich, wie steht Österreich da?
Naja, was soll ich jetzt sagen? Also unser östliches und südliches Nachbar, die östlichen und südlichen Nachbarländer haben da, denke ich, in der Tat noch Aufholbedarf und Nachholbedarf, was aber auch logisch ist, denke ich mir, weil da gibt es ja in Infrastruktur und in anderen Dingen einfach wirklich viel, viel Potenzial, das aber natürlich auch mit Mitteln der Europäischen Union entsprechend gefördert werden würde, hier Dinge umzusetzen. Ich denke, im Vergleich zu Deutschland stehen wir jetzt so schlecht gar nicht da. Ja, also das ist schon ganz gut.
Okay. Ja. Siehst du ein Länder als Benchmark, wo wir uns hinorientieren sollten? Wir in unseren europäischen Bemühungen sind immer so ein bisschen Dänemark erreichbares Ziel.
Ja, ich hätte jetzt Schweden auch noch dazu genommen, vielleicht. Ja, also die nördlichen europäischen Länder sind da sicherlich ein sehr gutes Beispiel, an denen man sich orientieren kann. Ich glaube, was jetzt generell das Thema der Energieerzeugung angeht, wenn man ein bisschen von der Immobilie weggeht, sind wir ja eh nicht so schlecht unterwegs in Österreich. Wir sind ja auch ein bisschen begünstigt durch die hohe Wasserkraftmöglichkeit, die wir haben. Und wie gesagt, auch Photovoltaik ist jetzt in Wahrheit ein bisschen erleichtert worden, wo ich es überall rauf tun kann und ich dann auch den Strom freundlicherweise entsprechend selber nutzen kann oder meine Nachbarn nutzen lassen kann. Das sind ja Hemmnisse, die eh schon abgeschafft worden sind. Und auch Windparks haben wir in Wahrheit schon viele und da gibt es sicher noch Möglichkeiten, mehr zu tun. Ich denke, wir sind am richtigen Weg. Ja, also wir sind absolut am richtigen Weg. Gerade bei der Immobilie, wie gesagt, haben wir, glaube ich, einfach noch einen Hemmschuh, was die rechtlichen Rahmenbedingungen angeht. Und wenn der beseitigt wird, bin ich sehr zuversichtlich, dass da jeder Bürger sehr gerne dann auch was tun wird, um zu helfen, dass Österreich die Klimaziele erreicht.
Super. Das wäre ein tolles Schlusswort, Karin. Ich habe aber nur eine Frage. Das ist das Blöde daran.
Na dann.
Ich muss sie dir stellen.
Ja.
Frauen in der Immobilienbranche.
Jawohl.
Vor 10 Jahren hat es ja kaum vorangegeben. Und jetzt freue ich mich ja schon immer in den Arbeitsgruppen. Es ist nicht nur eine, sondern es sind schon 3, 4. Ja. Wenn man an die Spitzenpositionen schaut, ist es noch relativ dünn. Da kenne ich ein paar, vor allem kenne ich dich. Was tut sich so unter den Frauen besser in der Immobilienbranche wahrgenommen zu werden?
Also, dass es vor 10 Jahren keine Frauen gegeben hat,
kann ich nicht bestätigen.
Weil sie waren natürlich da, aber vielleicht nicht so sichtbar. Ich denke, zur Sichtbarkeit der Frau, gerade in der Immobilienwirtschaft, hat ein bisschen auch, weil wir letzten Montag die 10 Jahre gefeiert haben, natürlich der Salon Real beigetragen, wo ich auch Mitglied sein darf. Und was eine tolle Errungenschaft ist, also vielleicht haben sich auch durch diese Institution mehr jüngere quasi Geschlechtsgenossinnen von mir getraut, halt in diese sehr männerlastige Domäne vorzudringen. Vielleicht haben aber auch die Männer verstanden, dass die Frauen hier einen guten Beitrag leisten können. Und das Thema Führungsposition ist, glaube ich, eines, das dann sich jetzt natürlich nicht nur automatisch ergibt, aber wenn man erkennt, dass eben in der Tat der Zugang einer Frau zur Führung vielleicht ein bisschen ein anderer ist als von den männlichen Kollegen, dann kann es da durchaus positive Impulse geben. Und dann bin ich auch überzeugt davon, dass mehr Frauen auch diesen Schritt wagen werden.
Ich durfte ja vor 5 oder 6 Jahren mit dir eine Podiumsdiskussion führen als Moderator. Du kannst dich nicht erinnern, ich schon. Da haben wir über Quotenfrauen gesprochen und da hast du sehr intensiv und sehr energisch das Thema Quote generell abgelehnt für Frauen. Hast du diese Meinung geändert oder bist du noch immer da?
Ja, drauf? Was soll ich jetzt sagen? Es wäre natürlich schön, wenn es ohne Quote ginge. Ja. Wobei das Thema Quote halt wirklich 2 Seiten einer Medaille hat. Ja. Also ja, wenn ich eine Quote habe, dann begünstigt das. Und ich glaube, bei den Aufsichtsräten sieht man ja, dass es positiv wirkt. Was natürlich nicht sein sollte, ist, dass wenn gleiche Qualifikationen gegeben sind, ja, wobei, warum eigentlich nicht? Jemand jetzt nur einen Job bekommt, weil er eine Frau ist. Ja. Das ist ein bisschen das, wenn ich das Thema Quote mit dem männlichen Teil der Bevölkerung diskutiere und dem kann ich schon etwas abgewinnen. Nicht? Die fühlen sich dann ein bisschen zurückgesetzt und benachteiligt. Also ich bleibe dabei, dass es viel, viel schöner wäre, wenn es ohne Quote ginge, weil man einfach erkennen sollte, dass es einfach einen Vorteil hat, auch eine andere Stimme zu hören und andere Führungsstile leben zu können. Wenn sie zu wenig bewegt ohne Quote, dann braucht es vielleicht eine.
Okay. Vielen Dank. Ich möchte mich sehr herzlich für das anregende Gespräch bedanken, liebe Karin. Und hoffe, dass wir Ihnen, liebe Zuhörer, den einen oder anderen interessanten Input geben konnten. Sehr geehrte Damen und Herren, Sie hörten die 5. Folge unserer Podcast-Reihe Blickpunkt mit Magister Karin Fuhrmann von der TPA Steuerberatung. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns, wenn Sie auch dann wieder zuhören. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns, wenn Sie auch dann wieder zuhören.